Lieber Herr, es ist uns so ein Anliegen, dass wir jetzt die nötige Stille haben, dass wir hören können, wie Jünger hören, damit dein Wort nicht nur unser Ohr erreicht, sondern ins Herz trifft. Lass du mich stille werden, mein Herr und Gott, nur deine Stimme hören in Glück und Not. Bring alles eigene Wollen in mir zur Ruhe und meines Lebens Fragen entscheide du. Wenn ich den Weg nicht finde in dunklem Streit, leucht mir mit ewigem Lichte durch diese Zeit, auch jetzt durch dein Wort, dass es ganz hell werde und du ganz groß, lieber Herr. Amen.
Wir haben in den Sommerfreizeiten, den Augustfreizeiten, eine große Entdeckung gemacht. Wir haben über Hauptworte Gottes gesprochen, also keinen zusammenhängenden Text ausgelegt, sondern Hauptworte Gottes. Und da sind wir so ins Wort hineingekommen, so reich gesegnet worden. Aber dann haben wir entdeckt, als diese Freizeit aus war, wir haben weit nicht alle Hauptworte Gottes besprochen. Es ist also noch ein großer Rest von Hauptworten Gottes übrig geblieben. Und da habe ich mich entschlossen, weiterzumachen an diesen Hauptworten Gottes. Wir haben also da über Buße gesprochen. Wir haben über Vergebung gesprochen, übers Bekennen gesprochen. Wir haben über Anfechtung gesprochen, lauter Hauptworte Gottes. Und dann stand es noch vor uns, wir haben also noch nicht über Hoffnung gesprochen. Wir haben noch nicht über Wiedergeburt gesprochen und so weiter. Eine ganze Reihe von Hauptworten Gottes sind noch übrig und die wollen wir jetzt besprechen. In der heutigen Stunde Wiedergeburt. Morgen das Hauptwort Gottes, Heiliger Geist. Dann am Donnerstag das Wort Frieden. Am Freitag das Wort Gnade. Lauter Hauptworte Gottes, am Samstag das Wort Hoffnung und am Montag dann das Wort Hauptwort Gottes Freude. So dürfen wir einmal hineingreifen in diese Fülle unserer Heiligen Schrift. Wir haben noch eine Entdeckung gemacht in diesen beiden Sommerfreizeiten, dass wir ohne Wort Gottes ein Durcheinander haben, an Glaubensvorstellungen und Meinungen, menschlichen Meinungen, weil wir kein Wort Gottes haben oder zu wenig Wort Gottes haben. Wenn wir unser Leben nicht ausrichten nach dem Wort Gottes, bleibt es ein Durcheinander in uns von menschlichen Vorstellungen und Meinungen. Also heute das Hauptwort Gottes, Wiedergeburt. Wir lesen dazu Johannes 3. Johannes 3, die Geschichte vom Nikodemus, wo der Herr ganz eindringlich mahnt, Nikodemus, wiedergeboren muss der Mensch werden. Johannes 3. Wir wollen auch zwischendurch Bibelstellen aufschlagen, die das beleuchten in besonderer Weise. Ich weiß, dass die aufnehmen auf Band, dass es denen nicht lieb ist, wenn zwischendurch Pausen entstehen, bis wir die Bibelstellen aufgeschlagen haben. Aber da können wir also nicht Rücksicht nehmen. Denn uns geht es darum, dass unsere Teilnehmer wirklich auch in ihrer Bibel aufschlagen, wo steht. Ich muss in meiner Bibel zurechtkommen. Und deshalb dieses Aufschlagen. Es war aber ein Mensch unter den Pharisäern mit Namen Nikodemus, ein Oberster unter den Juden. Der kam zu Jesu bei der Nacht und sprach zu ihm: Meister, wir wissen, dass du bist ein Lehrer von Gott gekommen. Denn niemand kann die Zeichen tun, die du tust, es sei denn Gott mit ihm. Jesus antwortete und sprach zu ihm: Wahrlich, wahrlich, ich sage dir, es sei denn, dass jemand von Neuem geboren werde, so kann er das Reich Gottes nicht sehen. Nikodemus spricht zu ihm: Wie kann ein Mensch geboren werden, wenn er alt ist? Kann er auch wiederum in seiner Mutter Leib gehen und geboren werden? Jesus antwortete: Wahrlich, wahrlich, ich sage dir, es sei denn, dass jemand geboren werde aus Wasser und Geist, so kann er nicht in das Reich Gottes kommen. Was vom Fleisch geboren wird, das ist Fleisch. Was vom Geist geboren wird, das ist Geist. Lass dich's nicht wundern, dass ich dir gesagt habe, ihr müsstet von Neuem geboren werden. Der Wind bläst, wo er will, und du hörst sein Sausen wohl, aber du weißt nicht, woher er kommt und wohin er fährt. Also ist ein jeglicher, der aus dem Geist geboren ist. Nikodemus antwortete und sprach zu ihm: Wie mag solches zugehen? Jesus antwortete und sprach zu ihm: Bist du ein Meister in Israel und weißt das nicht? Wahrlich, wahrlich, ich sage dir, wir reden, was wir wissen und zeugen, was wir gesehen haben, und ihr nehmt unser Zeugnis nicht an. Glaubet ihr nicht, wenn ich euch von irdischen Dingen sage, wie würdet ihr glauben, wenn ich euch von himmlischen Dingen sagen würde? Und niemand fährt gen Himmel, denn der vom Himmel herniedergekommen ist, nämlich des Menschen Sohn, der im Himmel ist. Und wie Mose in der Wüste eine Schlange erhöht hat, also muss des Menschen Sohn erhöht werden, auf dass alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben. Bis hierher. Ich habe gedacht, wenn unsere Großväter und Urgroßväter heute zu uns kämen, was würden sie staunen? Was wir heute alles können, was sie noch nicht hatten. Staunen. Dass wir heute mittels des Blitzes reden können, Tausende von Kilometer weit miteinander reden. Und sehen. Was können wir heute in unserem Sessel, in unserem Fernsehsessel alles sehen? Von aller Welt. Was werden unsere Großväter denn da sagen? Wie würden sie staunen? So gewaltig ist der Umbruch auf allen Gebieten. Das Antlitz der Erde verändert sich ständig. Nur eins ist seit der Schöpfung gleich geblieben. Das Herz des Menschen ist das Gleiche. Wir reden vom modernen Menschen ganz zu Unrecht. Der Mensch lacht und weint wie vor Alters. Er protzt und zweifelt wie vor Alters. Das Urteil der Schrift lautet, das Dichten des menschlichen Herzens ist böse von Jugend auf. Es hat sich nicht geändert. Ist gleich geblieben. Geben wir uns keiner Täuschung hin. Der moderne Mensch, der hasst wie Kain. Der lügt und betrügt wie Jakob. Der bricht die Ehe wie David. Der geht verloren wie Judas. Was wir heute brauchen, ist ein Umbruch, ein tiefgehender Umbruch, Wiedergeburt. Ein neues Herz, ein neues Geistesleben. Wiedergeburt, das heißt, der Mensch hat in seinem Leibesleben ein zweites Leben. Nämlich ein inneres, ein geistliches Leben. Das hat nicht jeder Mensch. Dazu brauchen wir eine Wiedergeburt. Ein leibliches Leben, das hat jeder. Aber ein geistliches Leben, ein tiefgreifender Umbruch, eine Wiedergeburt. Darüber müssen wir jetzt reden, über dieses Hauptwort Wiedergeburt. Busch erzählt, im Ruhrgebiet ging ich eines Abends spät heim. Da sah ich eine Gruppe Männer stehen, die heftig diskutierten. Ich ging an ihnen vorbei, da reißt einer seine Faust hoch und schreit, es lebe die Revolution! Da bleibe ich stehen. Ich gehe auf die Männer zu und da sage ich, Revolution, ja, aber seid ihr schon revolutioniert? Da sind sie still geworden. Sie haben drüber nachgedacht. So seid ihr nun, ihr Männer. Da wollt ihr revolutionieren und seid selber nicht revolutioniert. Ihr wollt erlösen und seid selber nicht erlöst. Ihr kämpft für den Frieden und habt selber keinen Frieden. So seid ihr nun. Das ist die große Forderung, auch in Galater 6, Vers 15. Wir wollen diese Stelle aufschlagen. Ich habe sie rot unterstrichen. Galater 6. So. Denn in Christo Jesu gilt weder Beschneidung noch unbeschnitten sein etwas, sondern eine neue Kreatur. Bitte rot unterstreichen, eine neue Kreatur. Vor Gott gilt nur eine neue Kreatur. Damit ist das Wort Wiedergeburt genannt, ein Hauptwort Gottes. Ich möchte es in drei Abschnitten teilen. Erstens die Notwendigkeit der Wiedergeburt. Wiedergeburt ist notwendig. Zweitens, die Möglichkeit der Wiedergeburt. Nikodemus meint, das sei unmöglich. Und Jesus sagt, doch, doch, Nikodemus. Das ist der zweite Abschnitt. Die Möglichkeit der Wiedergeburt. Und drittens, die Tatsache. der Wiedergeburt. Erstens, Notwendigkeit der Wiedergeburt. Das Beispiel von Nikodemus will uns das klar machen. Hier kommt ein Mensch voll guten Willens zu dem Herrn Jesus bei der Nacht. Er muss einmal reden mit diesem Mann. Ein Oberster, wir würden sagen ein Professor, ein Kirchenrat, um mit Jesus ein Gespräch zu führen über das Reich Gottes. Oh, was werden heute Gespräche geführt über das Reich Gottes. Auch unter unseren jungen Leuten Gespräche, Diskussionen. Und wenn man hinhört, dann hört man immer, also meine Meinung und ihm mein Halt. Als ob das entscheidend wäre, was wir diskutieren. Der Herr Jesus legt gar keinen Wert, mit dem Nikodemus zu diskutieren. Er geht aufs Ganze. Wie mag dieser Mann um Erkenntnis gerungen haben in seinem Leben? Wie hat er sich angestrengt, das Gesetz zu halten? Wie viel Kampf und Überwindung hat er auf sich genommen? Staunenswert. Ein Pharisäer. Ich faste zweimal in der Woche. Ich gebe den Zehnten von allem, was ich habe. Das ist ein Pharisäer. Lukas 18, Vers 12, wo der Herr das Gleichnis sagt von dem Pharisäer und von dem Zöllner. Lukas 18, Vers 12. Da sagt der Pharisäer, ich gebe den Zehnten von allem, was ich habe, ich faste zweimal in der Woche. Ich danke dir, Herr, dass ich nicht bin wie dieser da. Zum Pharisäer. Wer von uns tut denn das? Zweimal fasten in der Woche und den Zehnten geben von allem, was man hat. Ja, können wir uns ein Stück abschneiden? Nikodemus war einer von ihnen. Er wollte die höchste Stufe der Vollkommenheit ersteigen. Aber noch war er nicht zufrieden. Mit sich selber ein ernstes Wollen. Dieses ernste Wollen brauchen wir. Genau das brauchen wir. Ernst ringen, Gott zu gefallen. Menschen, die sich selber genug sind, haben wir viele. Nikodemus ist, ohne es zu wollen oder zu ahnen, der Vertreter einer großen Schar von Menschen geworden, die durch Selbstverbesserung, durch eigene Leistungen vor Gott gerecht werden wollen. Das ist Nikodemus. Die Heilige Schrift sagt in Epheser 2, Vers 3, wir waren Kinder des Unglaubens. Aber Gott, der da reich ist an Barmherzigkeit, das ist Epheser 2, Vers 3. Epheser 2, Vers 12. Ihr waret ohne Christum fremd und außer der Bürgschaft. Also, Menschen, die sich selber leben, die sich selber lieben, sich selber bestimmen, die beständig von Gott gelöst, ja im Widerspruch zu Gott leben. Menschen brauchen Wiedergeburt. Schnödig. Ich erinnere an die verlorenen Söhne. Fern vom Vaterhaus davongelaufene Kinder. Einer ist zu Hause geblieben, der war genauso verloren. Ja, nach Römer 5, Vers 10, da sind wir Gottes Feinde. Schlagen Sie nur auf. So, also Gottes Feinde. Fern Kinder des Unglaubens, fern von Christus, Gottes Feinde, weil wir uns aufgelehnt haben, also Menschen, die einen Schleier vor den Augen haben, die Gott nicht erkennen. Und dann kommt die ganze Hoffnungslosigkeit eines Tages zum Vorschein. Wo wäre ich, wenn ich jetzt gestorben wäre? Da kommt die Hoffnungslosigkeit über einen Menschen. Wo wäre ich denn? Aber wo ist der Weg aus dieser Hoffnungslosigkeit? Gibt es da eine Möglichkeit, dass keine Vergeltung kommt in unserem Leben? Alle menschlichen Erneuerungsversuche, alle Selbsterlösung, alle Erziehungskünste ändern nichts an der Tatsache, dass der Mensch vor Gott ein verlorener und verdammter Mensch ist, der sich selber nicht helfen kann. Und das weiß der Herr. Das weiß der Herr. Petrus 1, 1. Petrus 1, Vers 3. Der uns wiedergeboren hat. Tatsache einer Wiedergeburt. Welch eine Überraschung mag es für den Nikodemus gewesen sein, als ihm Jesus sein ganzes seitheriges Leben über den Haufen warf. Es sei denn, dass jemand von Neuem geboren werde. Da sagt der Herr Jesus, ich sage dir, Nikodemus. Das waren scharfe Worte unseres Herrn. Blitzartig trifft ihn das Wort, die Forderung, Nikodemus, neu werden. Warum? Auch darauf gibt der Herr eine Antwort. In Vers 4 und 5. In Johannes 3, Vers 4 und 5. Was vom Fleisch geboren ist, und ihr wisset, dass Fleisch und Blut nicht können das Reich Gottes erben. Der Herr Jesus sagt, Fleisch bleibt Fleisch. Geist bleibt Geist. Art bleibt Art. Der Lehrer Kullene von Hilben, der hat erzählt von einem Jäger, der einen jungen Fuchs gefangen hat und hat diesen Fuchs dressiert. Der Fuchs hat sogar aus einem Napf gefressen, wie die Gänse. Und wir wissen ja, Fuchs, du hast die Gans gestohlen. Und jetzt frisst er aus dem gleichen Napf, aber nur so lang, als die Magd dabei stund mit dem Stock. So weit ging seine Dressur. Und sobald die Magd auf die Seite geschaut hat, hatte der Fuchs schon eine Gans am Grab. Verstehen wir, Art bleibt Art. Auch wenn sie dressiert ist, kein neues Leben ist da. Kann auch ein Moor seine Haut ändern? Oder ein Paddel seine Flecken? Jeremia 13, Vers 23 steht das. Da unterscheidet der Herr zwischen Menschen. Merken wir, da geht eine harte Linie durch. Wie wertvoll ist doch eine christliche Erziehung. Aber neu machen kann die Erziehung nicht. Da scheitern auch die tüchtigsten Eltern. Und die fremdsten Eltern scheitern daran. Wie dankbar bin ich für meine Taufe. Aber neu wurde mein Leben erst, als der Glaube dazu kam. Man kann christlich sein, man kann ein anständiger Charakter sein. Und Jesus sagt, neu werden, Wiedergeburt. Unerlässlich ist ein tadelloser Wandel. Ein anständiger Lebenswandel. Aber ihr müsst von Neuem geboren werden. Die guten Werke machen das Herz nicht neu. Ihr müsst von Neuem geboren werden. Auch der Grundsatz, tue Recht und scheue niemand, macht das Herz nicht neu. Ihr müsst von Neuem geboren werden. Das hat Pfarrer Henhöfer einmal so ausgedrückt. Ich habe in meinem Garten einen Holzbirnbaum. Und da gehe ich jeden Tag hinaus, ich hätte gar zu gern Pergamotbirnen. Und da sage ich zu meinem Holzbirnbaum, du musst in Zukunft Pergamotbirnen tragen. Da sagt mein Holzbirnbaum zu mir, der dumme Pfarrer, das kann ich gar nicht. Ich bin ja ein Holzbirnbaum. Wenn du Pergamotbirnen willst, musst du mich zweigen. Dann musst du andere Zweige einpflanzen in mich. Wiedergeburt. Wiedergeburt. So ist's, wenn der Mensch Moral verlangt, ein neues Leben von oben durch den Glauben. Nichts anderes kann es nicht geben. Deshalb sagt der Herr in unserer Geschichte dreimal, es geht nicht ums Besserwerden, sondern ums Neuwerden, denn vor Gott gilt nur eine neue Kreatur. Noch ein Beispiel. Ein alter Prediger wurde gefragt, warum er immerfort die Erneuerung des Herzens in Christo gepredigt habe und so wenig Sittenpredigten halte. Über Hader und Neid und Sünden des täglichen Lebens, darüber predige er gar nie. Da sagt der Prediger, wenn im Altertum ein Heer vor eine Festung kam, dann haben sie nicht die Lustgärten eingenommen und die Sommervillen eingenommen, sondern dann haben sie die Festung bestürmt. Weil sie wussten, dann haben wir auch alles andere. Dann haben wir auch die Lustgärten. und die Lustschlösser und alles drumherum. Es geht um die Festung, Freunde. Und wisst ihr, wie unsere Festung heißt? Unser Herz. Wenn der Herr unser Herz erneuert hat, dann kommt alles andere auch. Das ist die Grundforderung unseres Heilens. Lange habe ich mich gesträubt. Endlich gab ich nach. Wenn der alte Mensch zerstäubt, wird der neue wach. Zweiter Abschnitt, die Möglichkeit des Umbruchs. Dem Nikodemus gehen jetzt alle Wege aus. Ausgezogen sitzt er vor dem Meister. Hilflos, ratlos, wie mag solches zugehen? Wiederum in seiner Mutter Leib gehen, hilft ja nicht. Keine zweite leibliche Geburt hilft, sondern die Geburt aus Wasser und Geist. Hier müssen wir etwas verweilen. Nikodemus meint, eine neue Geburt sei unmöglich. Und Jesus sagt, doch, 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 Wiedergeburt ist möglich. Wiedergeburt ist aber die Tat Gottes. Johannes 8, 47. Wer von Gott ist, der hört Gottes Worte. Darum hört ihr nicht, denn ihr seid nicht von Gott. Ihr seid nicht wiedergeboren. Aus Wasser, sagt der Herr. Manche denken an die Taufe. Ist auch nicht falsch, aber genügt nicht. Apostelgeschichte 2,38, da sagt der Petrus, lasse sich ein jeglicher taufen zur Vergebung der Sünden. Also das Wasser der Taufe. Aber die Taufe erneuert den Menschen nicht. Auch die Großtaufe erneuert den Menschen nicht. Da steht der gleiche alte Mensch aus dem Taufwasser, wie er neu ist. Deshalb müssen wir etwas anderes verstehen. Der Paulus schreibt das Wort Gottes. Epheser 5, Vers 26. Das Wasserbad des Wortes. Petrus schreibt 1. Petrus 1, 23, als die da wiedergeboren sind, nämlich aus dem lebendigen Wort Gottes. Das ist das Wasser. Das Wasserbad des Wortes Gottes. Freunde, das brauchen wir immer, immer wieder. Das Wasserbad des Wortes. Wenn es um eine Reinigung geht. Oder der Jakobusbrief, ganz hinten. Jakobus 1, Vers 18. So. Er hat uns gezeugt durch das Wort der Wahrheit. Unerlässlich ist das Wort. So viel ist sicher. das Wasser der Taufe, das Wasserbad des Wortes weisen auf eine völlige, gänzliche Reinigung des Menschen hin. Er sieht den Menschen in seiner Verlorenheit, wie der Prophet sagt, ich sah dich in deinem Blute liegen. Und dann hat mich das Erbarmen gefasst. Eine Wiedergeburt kann nur geschehen durch völlige Reinigung alter Sünden. Das kann wiederum nicht ohne die Wirkung des Heiligen Geistes geschehen. Deshalb ist mir ein Hauptwort gegeben worden über Heiligen Geist, ein Hauptwort Gottes. Darüber wollen wir dann morgen reden. Das kann nicht ohne die Wirkung des Heiligen Geistes geschehen. Nicht nur Wasser, sondern Geist. Das sehen wir, zu dem Wasser muss das Wirken des Heiligen Geistes kommen. Damit zu einer Wiedergeburt. Beides zusammenwirken, das Wort und der Heilige Geist. Ich kann das Wort Gottes auch mit meinem Verstand lesen. Das lässt mein Herz ganz unberührt. Da weiß ich, dass ich da und das ist da und das steht da und das steht da und mein Herz bleibt unberührt. Da kommt es nicht zu einer Wiedergeburt, da bleibt es beim Wissen. Der Heilige Geist ist ein Geist der Wahrheit, der überzeugt uns von der Notwendigkeit der Wiedergeburt, neue Kreatur. Ja, und jetzt soll ich die Wirkung des Heiligen Geistes beschreiben? Und der Herr Jesus sagt, der Wind bläst, wo er will. Du hörst, dass der Wind geht, aber du weißt nicht, wo er herkommt. Du weißt nicht, wo er hingeht. So ist der Mensch, der aus dem Geist geboren ist. Da rätselt die Welt herum, was ist da in den eingefahren. Du ist ihn umgeschnappt, jetzt ist ihn umgeschnappt. Man kann es gar nicht erklären. Und doch ist die Tatsache da, erzeugt von der Möglichkeit des Umbruchs, dieses Zusammenwirken von Wasser und Geist. Da geschieht in einem Menschenleben ein Umbruch. Ich habe nachmittags Bibelstunden gehabt in einer Gemeinde. Da war im Kindergarten, waren noch die Versammlungen, das ist ja heute verboten. Damals noch nicht. Die Frau sagte mir, als alle fort waren, wissen Sie, jetzt trage ich schon 30 Jahre lang Bänke und Stühle zur Stund in den Kindergarten und räum's nachher wieder weg. 30 Jahre, aber ein neues Herz habe ich nicht bekommen. Das können wir. Muss auch ein anständiger Mensch Buße tun. Ein Seelsorger sagt, jahrelang beobachtete ich einen sehr korrekten Mann, sehr pünktlich und sehr zuverlässig. alles an ihm war musterhafte Ordnung. Ich liebte diesen Mann, ich achtete ihn hoch, um seiner Anständigkeit willen, um seiner Zuverlässigkeit willen. Und dann wurde ich gebeten, einmal zu ihm zu kommen, er sei schwer krank. Als ich hineinkam, da sah ich diesen Mann vom Tod gezeichnet. Elend, mit blassen Wangen. Er flüsterte sehr leise. Als ich ihm sagte, ich habe ihn lieb gewonnen um seiner Ordnung willen, um seiner Pünktlichkeit willen. Ich schätze Sie sehr, sagt der Seelsorger. Da antwortet ihm der Kranke mit Tränen in den Augen. Ja, außen. Nach außen bin ich sauber gewesen. Ich konnte keine dunklen Ecken ertragen. Aber jetzt sehe ich, da drinnen habe ich so viel dunkle Ecken in meinem Leben. Ich habe zu wenig geliebt. Ich war so hart zu meiner Frau und zu den Kindern, viel zu hart. Ich habe zu wenig geliebt. Sehen Sie, äußerlich alles in Ordnung. Aber hier drin so dunkle Ecke. Ich wollte so gern sauber sein, flüstert er. Sagt der Seelsorger, und dann legte ich auf seine feuchten Augen die Vergebung seiner Sünden im Namen Jesu. Und das sah ich, was ich selten gesehen habe, eine Seligkeit auf dem Gesicht, eine wunderbare Seligkeit. In Christo Jesu, dem ich solches Streben nach Vollendung sah, und trotzdem brauchte er Wiedergeburt. Dritter Teil. Die Tatsache des Umbruchs. Nikodemus schüttelt den Kopf. Es ist ihm unbegreiflich. Ja, die natürliche Vernunft. Für die ist die Wiedergeburt nicht fassbar, nicht greifbar. Es ist eben ein Wunder. Aber ist nicht jede natürliche Geburt ein Wunder? Das wissen Eltern, denen Gott Kinder geschenkt hat. Die wissen, wie wunderbar das ist, wenn dies neue Leben auf einmal da ist. Woher kommt das neue Leben? Ist gar nicht fassbar. Doch ist es da. Ebenso ist es mit der Wiedergeburt. Wo ein Mensch durch Gottes Gnade wiedergeboren wird, da ist auf einmal Leben da. Was muss der Mensch tun? Zur Tatsache der Wiedergeburt kommt es durch einen Blick. Kein gewöhnlicher Blick, sondern Jesus sagte in Nikodemus, gleich wie Mose in der Wüste eine Schlange erhöht hat. Und alle, die blickten auf diese eherne Schlange, die musste nicht sterben. Vers 14 in unserem Text. Wir kennen die Geschichte von der ehernen Schlange. Vielleicht lesen wir sie nachher für uns noch einmal durch, und das steht ausdrücklich. Und wer aufblickte, der blieb am Leben. Freunde, das ist kein gewöhnlicher Blick, sondern das ist der Glaubensblick. Wisst ihr, was ein Glaubensblick ist? Für mich. Herr, für mich. Für mich hingst du am Holz. Am Marterholz. Für mich. Das ist der Glaubensblick. Nicht, dass Jesus gekreuzigt worden ist, sondern dass das für mich ist. Das ist der Glaubensblick. Herr, für mich, auch für mich, auch für mich. Der Evangelist Sperzen rief in die Versammlung hinein: Junger Mann, blicke! Blicke doch auf ihn! Oh, das bringt Rettung. So steht jeder Einzelne vor der Entscheidung, ob er ergreifen oder ablehnen will. Was dort auf Golgatha geschah, will ich das für mich? Will ich das gar nicht für mich? Freunde, damit kommt es zur Entscheidung. Diese Menschen damals, die von der Schlangenplage so übel mitgenommen wurden, wo Menschen starben zur Rechten, zur Linken, die mussten sich entscheiden, ob sie auf diese eherne Schlange schauen wollen oder nicht. Da hat es sicher Menschen gegeben, die gedacht haben, Mensch, hat doch keinen Wert. Aber was will das? Hilft ja doch nichts. So versteht mancher Mensch das Kreuz nicht. Er versteht es nicht. Und deshalb ergreift er es nicht. Jeder muss sich entscheiden, ob er den Glaubensblick wagt für sich oder ob er es nicht wagt. Das Problem liegt also nicht bei Gott. Das Problem liegt darin, dass ich nicht will. Dass mir der Feind zuflüstert, das kannst du nicht für dich nehmen. Das mag gut sein für andere, aber für dich, da flüstert der Feind ohne Unterlass, aber für die nicht. Und doch, wer im Glauben an Christus sich ihm hingibt, in dem macht Jesus Christus Wohnung. Er, der Auferstandene, der Lebendige. Von Stund an ist meine Sünde weggetan. Von Stund an gehört mein Leben dem Herrn. Von Stund an habe ich Kraft in einem neuen Leben zu wandeln. Von Stund an ist die Liebe Gottes ausgegossen in mein Herz und Leben. Von Stund an habe ich Macht, in einem neuen Leben zu wandeln. Vielleicht lerne ich jetzt erst das Laufen in meinem geistlichen Leben. Und dann geht's durch Fallen und Aufstehen, Fallen und Aufstehen. Aber es geht ins neue Leben, Schritte des neuen Lebens. Von Stund an habe ich ewiges Leben. Wiedergeburt. Es sei denn, dass jemand von Neuem geboren werde, kann er nicht in das Reich Gottes kommen. Kann er nicht zum ewigen Leben eingehen. Wer ein Wiedergeburtsleben hat, kann nie aus Gottes Hand rutschen. Wer ein Wiedergeburtsleben hat, der hat das ewige Leben. Der Wiedergeborene ist geborgen in Gott. Der Unwiedergeborene spricht über Gott. Der Wiedergeborene kennt und liebt Gott. Der Unwiedergeborene ist auf der Flucht vor Gott. Der Wiedergeborene hat seine Zuflucht zu ihm. Man lebt in Jesum als seinem Element. Der Schleier ist weg von den Augen. Beispiele dafür ist Paulus. Von ihm lesen wir da vieles wie Schuppen von seinen Augen. Der Spinde weg. Ein Beispiel sind mir die Jünger von Emmaus. Da öffnete er ihnen die Schrift. Lukas 24. Wunderbar. Die Binde ist weg. Als er mit uns redete, brannte nicht unser Herz in uns. Das haben sie erst nachträglich festgestellt. Dass er ein Herz gebrannt hat, da er mit uns redete. Der Wiedergeborene hat eine neue Stellung auch zur Ewigkeit, zu einer lebendigen Hoffnung. Römer 8, 17. Römer 8, Vers 17. Oh, ist das nicht wunderbar? Und sein Geist gibt Zeugnis unserem Geist, dass wir Gottes Kinder sind, wiedergeboren. Noch mehr, der Wiedergeborene hat ein ewiges, unvergängliches, unbeflecktes, unverwelkliches Erbe. Man wird Kind und Erbe nur durch die Wiedergeburt. Darum blicke auf Jesus. Erbitte deine Wiedergeburt. Das ist die Herrlichkeit des Wiedergeborenen. Oh, das ist genug. Die Segnungen der neuen Kreatur erlangen alle, die an Jesus glauben. Fasst zusammen, nehmt es mit. Nicht auswirken, nicht religiöse Übungen, nicht mechanisch werden im Glaubensleben. Mechanisch im Hören, mechanisch im Beten. Nicht mechanisch werden. Es geschieht durch den Heiligen Geist. Wir wollen beten. O Herr, wir beten dich an, dass du einen Weg geschenkt hast heraus aus der Verlorenheit, aus der Gottferne, aus einem Leben der eigenen Bemühungen hast du uns erlöst. Und hast eine Neugeburt geschenkt, in unser irdisches Leben hinein ein geistliches Leben gesenkt, damit wir eine ganz andere Blickrichtung bekommen haben, ein anderes Handeln, eine andere Liebe. Wir beten dich darüber an. Auch ein anderes Ziel hast du uns gesteckt, nämlich das ewige Leben. Versiegle doch dieses Hauptwort in einem jeden Herzen von uns. Amen.
Oh,